Kultur. Nachrichten.
Um 22 Uhr mit Felix Sprung. In den Hochwasserregionen in Niedersachsen steigen die Pegelstände der Flüsse wieder. Wegen des Regens werden teils neue Höchststände erwartet. Aus Hannover Wolfgang Kurz.
Die größten Sorgen machen im Moment die Wasserstände von Hunte und Hase. Die Hochwasservorhersagezentrale des Landes erwartet dort Höchststände, die das Niveau der vergangenen Woche erreichen oder übersteigen werden. Niedersachsens Ministerpräsident Weil appellierte heute an die Arbeitgeber, ehrenamtliche Mitarbeitende im Katastrophenschutz weiter freizustellen. Außerdem forderte Weil, dass der Bund eine Elementarschadenversicherung für alle zur Pflicht macht. Also eine Versicherung gegen Schäden durch Naturgewalten.
Auch der Süden Sachsen-Anhalts und der Norden Thüringens meldeten Überschwemmungen auf großen Flächen. Die Behörden in Nordrhein-Westfalen sprachen von wieder stark steigenden Pegelständen wegen des Dauerregens. Nach dem verheerenden Anschlag in der Stadt Kerman hat das iranische Gesundheitsministerium die Zahl der Todesopfer nach unten korrigiert. 95 Menschen seien ums Leben gekommen, hieß es. Mehr als 200 weitere wurden verletzt. Die Bundesregierung verurteilte den Anschlag als Terrorakt. Die Explosionen ereigneten sich nahe dem Grab des früheren Generals Soleimani. Er war vor 4 Jahren bei einer US-Drohnenattacke im Irak getötet worden. Nach dem Tod eines ranghohen Hamas-Anführers in Beirut wächst die Sorge vor einer Ausweitung des Gaza-Konflikts. Der Chef der Schiitenorganisation Hisbollah, Nasrallah, hat in einer Rede betont, keine eigene Front aufmachen zu wollen. Unsere Korrespondentin Nina Amin in Kairo fasst zusammen, was Nasrallah gesagt hat.
Nasrallah hat in seiner Rede schon klar gemacht, das musste er natürlich auch seinen Anhängern gegenüber, dass man sozusagen in einer breiten Front gegen Israel steht. Aber sicher ist auch, dass die Hisbollah keine große Front aufmachen will gegen Israel, weil der Libanon ist total im Chaos, im wirtschaftlichen Chaos. Das Land hat gar keine Kapazitäten auf noch einen Krieg. Und da ist die Hisbollah eins mit der Übergangsregierung im Libanon, die ja heute auch schon davor gewarnt hat und gesagt hat, sie wollen auch auf die Hisbollah einwirken, dass die sich jetzt nicht provozieren lassen und nicht in einen Krieg einsteigen. Man ist eigentlich da klar, der Libanon will keinen weiteren Krieg.
Die NATO will für die Luftverteidigung bis zu 1000 neue Patriot-Raketen anschaffen. Der Wert liegt bei 5,5 Milliarden US-Dollar. Nach Angaben der dafür zuständigen Agentur NSPA ist es eine der größten finanziellen Beschaffungen. Mehrere Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, haben die Agentur demnach damit beauftragt. NATO-Generalsekretär Stoltenberg begrüßt die Pläne. Die Investition zeige die Stärke der transatlantischen Verteidigungszusammenarbeit. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland, in der Nacht immer wieder Schauer, Tiefstwerte 8 bis 0 Grad, morgen dichte Wolken, gebietsweise Schauer, in den höheren Lagen Schnee, 0 bis 11 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Werner Fink liest Tristram Shandy von Lawrence Stern. Heute den dritten Abschnitt. Wir sind am Ende des 14. Kapitels des ersten Buches angelangt. Von Tristrams Zeugung wurde erzählt, von der Hebamme und dem Pfarrer Yorick jenes Dorfes, in dem Tristram später zur Welt kommen wird. Davon berichtet aber erst das dritte Buch. Vorher müssen wir noch jene Umstände erfahren, die diese Geburt überaus erschweren. Das hat auch mit dem Ehekontrakt von Tristrams Mutter zu tun. Hören Sie wieder Werner Fink.
15. Kapitel. Der Artikel in meiner Mutter Ehekontrakte, den ich, wie ich dem Leser gesagt, mir die Mühe geben musste nachzusuchen, lautet wie folgt. Ich verlese den Vertrag. Und dieser Vertrag bezeuget ferner, dass gedachter Walter Shandy, Kaufmann in Betracht der gedachten, vorhabenden und durch Gottes Segen feierlich zu vollziehenden Heirat zwischen ihm und obgedachter Elisabeth Molyneux und aus verschiedenen anderen guten und gültigen Ursachen und Betrachtungen, die ihn dazu besonders bewogen haben, verspricht, angelobet, verheißet, williget, sich entschließet, erbietet und völlig übereingekommen ist gegen und mit Johann Dixon und Turner, den vorgedachten Vormündern etc. 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 Nämlich im Falle es dermaleins geschehen, sich ereignen, begeben oder sonst zu Tagen treten sollte, dass gedachter Kaufmann Walter Shandy sein Gewerbe aufgeben möchte vor der Zeit oder vor den Zeiten, da gedachte Elisabeth Molyneux nach dem Lauf der Natur oder sonst aufhören wird, Kinder zu tragen und zu gebären, und gedachter Walter Schendi darauf, wenn er sein Gewerbe aufgegeben zum Missfallen und wider den freien Willen, Konsens und Gutdünken gedachter Elisabeth Molyneux sich von London wegbegeben und auf seinem Gute Schendi Hill in der Grafschaft so und so und so und so. Da sind Sternchen. Ist das schwierig. Oder auf einem anderen Landgut, Schloss, Edelhof oder Meierhof, die er schon gekauft oder noch kaufen oder sonst erlangen könnte, leben sollte, dass alsdann und so oft, als die gedachte Elisabeth Molyneux mit einem Kind oder mit mehreren Kindern gesetzmäßig und ordentlich geschwängert ist oder geschwängert werden möchte, er, Walter Schendi, auf seine Unkosten, Lasten und Gefahr unter seinem eigenen Vermögen während der Schwangerschaft gedachter Elisabeth Molyneux und besonders gegen die letzten 6 Wochen ihrer vollen Rechnung zu erwartenden Niederkunft soll zahlen oder zahlen lassen die Summe von 120 Pfund guter und vollgütiger Münze an Johann Dixon und Jakob Dörner oder deren Order auf treuen Glauben und vorzufolgendem Gebrauche Absicht, Endzweck und Nutzen. Nämlich, damit gedachte Summe von 120 Pfund kann in die Hände gedachter Elisabeth Molyneux überliefert oder von erwähnten Vormündern dazu angewendet werden, um eine Kutsche mit tüchtigen und geschickten Pferden zu mieten, welche die Person der gedachten Elisabeth Molyneux und das Kind oder die Kinder, womit sie alsdann wird schwanger sein, nach der Stadt London führen und bringen sollen. Und um mit diesem Geld alle anderen Unkosten und Ausgaben zu bestreiten, sie mögen Namen haben, wie sie wollen, vor und in der Zeit ihrer Niederkunft in gedachter Stadt oder ihren Vorstädten, und das gedachte Elisabeth Molyneux soll und mag von Zeit zu Zeit und so oft oder häufig sie richtig und wahrhaftig in besagter Schwangerschaft fortgeschritten, bis zur Zeit, als sie hier festgesetzt und bestimmt werden, in Ruhe und Frieden gedachte Kutsche und Pferde mieten und freien Eingang, Ausgang und Zugang auf ihrer ganzen Reise in und aus gedachter Kutsche haben, zufolge des Inhalts der wahren Absicht und Meinung gegenwärtigen Vergleichs ohne alle Nachfolge, Hindernis und Beunruhigung, Belästigung, Beschwerung und Störung, und so dass es über dem gedachter Elisabeth Molyneux freistehen soll von Zeit zu Zeit und so oft, als sie in gedachter Schwangerschaft fortgeht, zu leben und zu residieren an einem solchen Ort oder an solche Örter und bei einer solchen Familie oder Familien und bei solchen Verwandten, Freunden und anderen Personen in gedachter Stadt London, als es ihr nach ihrem eigenen Willen und Gefallen unangesehen ihrer Schwangerschaft und als wäre sie eine ledige und unverheiratete Person gut dünken wird. Und dieser Vertrag bezeugt ferner, dass zu mehreren Erfüllung gegenwärtigen Vergleichs gedachter Walter Schendi, Kaufmann erwähnte, Johann Dixon und Jakob Dörner, ihre Erben und Erbnehmer bestätigt und eingesetzt in dem aktuellen Besitz, in welchem sie schon wirklich sind, Kraft des zwischen ihnen auf ein Jahr errichteten Kauf- und Handelkontrakts, der von dem Tage vor Errichtung gegenwärtigen Vertrages datiert ist, in den Besitz aller Erb- und Lehngüter des Schendi in der Grafschaft so und so, mit allen rechten Stücken und Zubehör, allen und jeden Anwesen, Häusern, Gebäuden, Kornscheuern, Ställen, Gärten, Baumgärten, Wüstenstellen, Gehegen, hinter den Häusern, Höfen, Hütten, Landereien, Wiesen, Futterungen, Weiden, Marschen, Gemeindeländern, Hölzungen, Büschungen, Wasserleitungen, Fischereien, Wasser- und Wasserläufen zusammen mit allen Einkünften, Lehnsfolge anderer Güter, Zinsen, Geschoss, zinsbaren Lehngütern, Rittergütern, Kautionen, heimgefallenen Gütern, den begebenen Ansprüchen, Erzminen, Steingruben, Hab und Güter der Diebe und Entflüchteten, den Dieben selbst und den bedürftigen Frei- und Schutzörten und allen anderen Freiheiten, Rechten, Privilegien, Gerichtsbarkeiten und Erbschaften, das mögen Namen haben, wie sie wollen, und auch mit dem Recht, die Fahre zu vergeben oder zu verschenken oder mit der Präsentation eines Pfarrers und mit der freien Disposition über Zehnten und über die Kirchengüter. Mit 3 Worten, meine Mutter konnte, wenn sie es verlangte, ihr Wochenbett in London halten. Um aber Finten von Seiten meiner Mutter vorzubeugen, wozu ein so gestalteter Ehekontrakt gar zu offenbare Gelegenheit gab und worauf dennoch keine Seele gedacht hätte, wäre mein Onkel Toby Schendi nicht gewesen, war zur Sicherheit meines Vaters noch eine Klausel angehängt, die so hieß, dass im Fall meine Mutter nach diesem jemals meinem Vater durch blinde Zeichen und Lärm in die Unruhe und Kosten der Londoner Reise setzen sollte, sie für jeden solchen Fall alle ihre Rechte und Ansprüche, die ihr Vermögen des Vertrags zustünden, auf das nächste Mal verloren haben sollte, auf mehrere, aber nicht und sofort totus quotus, auf eine ebenso rechtskräftige Weise, als ob ein solcher Vertrag unter ihnen niemals verabredet und geschlossen worden wäre. Dieses, beiläufig gesagt, war nichts mehr als billig. Und doch, so billig es sein mochte, habe ich es gleichwohl immer für hart gehalten, dass die ganze Last der Klausel ganz allein, wie geschehen ist, auf mich hat fallen müssen. Aber Ich war zum Unglück gezeugt und geboren, denn meine gute Mutter, war es Wind oder Wasser oder beides zusammen oder keines von beiden oder war es eine bloße Geschwulst ihrer Einbildung oder konnte ein heftiges Wünschen und Verlangen nach der Sache ihren Verstand so sehr missleiten? Kurzum, es schickt sich für mich nicht zu entscheiden, ob sie sich selbst hintergangen oder andere hat hintergehen wollen. Das Faktum war dieses, da am Ende des September 1717, welches das Jahr vorher, ehe ich geboren ward, meine Mutter meinen Vater sehr gegen Haar und Strich nach der Hauptstadt gestreichelt hatte, bestand mein Vater steif und fest auf der Klausel, sodass ich durch den Ezerter verurteilt war, eine so platt ins Gesicht gequetschte Nase zu bekommen, als ob mich die Parzen ganz und gar ohne Nase gesponnen hätten. Wie sich dieser Zufall begab und was für ein Tross von Widerwärtigkeiten in einer oder der anderen Periode meines Lebens mich wegen des bloßen Verlustes oder vielmehr Niederdrucks dieses einzigen Gliedes verfolgt haben, soll dem geneigten Leser zu gehöriger Zeit und Stunde vorgelegt werden. 16. Kapitel. Mein Vater, wie sich ein jeder leicht vorstellen kann, kam mit ziemlich verdrießlicher Laune wieder nach seinem Landsitze zurück. Die ersten 20 oder 25 Meilen tat er in der Welt nichts, als sich innerlich ärgern. Und in der Tat meine Mutter dazu, über die verwünschten Unkosten, welche, wie er sagte, bis auf den letzten Heller hätten können, erspart werden, was ihn nächst diesem mehr als alles Übrige verdross, war die ungelegenste Zeit im ganzen Jahre. Es war, wie ich Ihnen bereits gesagt habe, gegen Ende des Septembers, da seine Spalierfrüchte, besonders die Mirabellen, auf die er sich vorzüglich gelegt hatte, gerade zum Pflücken reif standen. Wäre er noch in irgendeinem anderen Monat dieses Jahres nach London in den April geschickt worden, er hätte keine drei Worte darum verlieren sollen. Die beiden nächsten Stationen wollte ihm nichts zu Kopfe als der herbe Streich, den er durch den Verlust eines Sohnes gelitten hätte, auf welchen er, wie es schien, schon sichere Rechnung gemacht hatte und den er bereits in dem Register seines Taschenbuchs als einem zweiten Stecken und Stab in seinem Alter aufgeführt hatte, im Falle er Bobby verlieren sollte. Diese fehlgeschlagene Hoffnung, sagte er, wäre für einen weisen Mann zehnmal ärger als der Verlust alles Geldes, welches ihn die Reise und so weiter gekostet hätte. Hole der Henker die 120 Pfund. Kein Pfifferling kümmerte er sich darum. Den ganzen Weg über, von Stilton bis Grantham, ärgerte ihn bei der ganzen Geschichte nichts so sehr als die Beileidsbezeugung seiner Freunde und der närrische Aufzug, den sie den ersten Sonntag in der Kirche machen würden, wovon er in der satirischen Hitze seines Witzes, der jetzt durch Verdruss geschärft war, allerlei sonderbare und widrigere Beschreibungen machte und seine liebe Hälfte und sich selbst in so mancherlei nachteilige Stellungen im Angesicht der ganzen Versammlung setzte, dass meine Mutter versicherte, diese letzten zwei Stationen wären so eigentlich tragisch-komisch gewesen, dass sie den ganzen Weg über, von einem Ende bis zum anderen, nichts anderes getan, als in einem Atem lachen und weinen. Von Grantham, bis sie über den Trentfluss gekommen waren, konnte sich mein Vater über den hässlichen Listienstreich auf keinerlei Art zufrieden geben, den ihm seiner Einbildung nach meine Mutter bei dieser Gelegenheit gespielt hätte. Unmöglich, sagte er, wohl 100 Mal bei sich selbst, unmöglich kann sich die Frau selbst geirrt haben. Wenn sie das konnte, welche Schwachheit, qualvolles Wort, welches seine Einbildungskraft über Stock und Block führte und ihn, ehe es ihn losließ, gar erbärmlich zurichtete. Denn er hörte das Wort Schwachheit nicht so bald aussprechen oder fühlte es seinen Gehörnerven berühren, als es ihn gewiss allemal in Gang brachte, zu untersuchen, wie vieler Art Schwachheiten es gäbe. Dass es solch ein Ding gäbe wie Schwachheit des Körpers, sowohl wie Schwachheit des Gemüts, und dann machte er eine oder zwei Stationen über nichts als Syllogismen in Gedanken, um herauszubringen, inwiefern die Ursache all dieses Verdrusses an ihm selbst liegen oder nicht liegen möchte. Kurz, er hatte so manche kleine Gelegenheit zu Unruhen, die aus dieser einzigen Geschichte entsprangen, die alle nach und nach, so wie sie entstanden, seine Gedanken herumtrieben, dass meine Mutter, ihre Hinreise mochte sein, was sie wollte, dadurch eine herzlich unangenehme Heimreise hatte. Mit einem Wort, er hätte, wie sie es meinem Onkel Tobi klagte, die Geduld alles lebendigen Fleisches zum Ausreißen treiben müssen. 17. Kapitel. Obgleich mein Vater, wie ich Ihnen erzählt, nicht in der besten Gemütsverfassung wieder heimreiste und den ganzen Weg durch Sauer sah und Gesichter zog, so hatte er dennoch die Gefälligkeit, das Ärgste zu verbeißen. Das war die gefasste Entschließung, sich des Rechts zu bedienen, welches ihm Onkel Tobbys Klausel gab. Meine Mutter erfuhr auch nicht eher als an eben dem Abend, da ich gezeugt ward, und das war 13 Monate nachher, den geringsten Wink von seinem Vorhaben. Als sich's begab, dass mein Vater, wie Sie sich erinnern werden, ein wenig verdrießlich und unwillig wurde und daher Gelegenheit nahm, als sie darauf im Bett lagen und ganz ehrbar von zukünftigen Dingen sprachen, ihr zu verstehen zu geben, sie möchte sich so gut in den Vertrag schicken, als sie könnte, den sie miteinander errichtet hätten. Das hieß, sie müsste mit ihrem nächsten Kinde Wochenbett auf dem Lande halten, um die Reise im vorigen Jahre wieder eben zu machen. Mein Vater war ein Mann von vielen vortrefflichen Eigenschaften. Er hatte aber in der Mischung seines Temperaments nicht wenig von der Würze, welche deren Anzahl vielleicht vermehrte und vielleicht auch nicht vermehrte. Sie ist bekannt im guten Verstande unter dem weiblichen Namen Beharrlichkeit und im bösen unter dem männlichen Steifsinn. Dieses wusste meine Mutter so gut, dass sie einsah, alle Gegenvorstellungen wären doch nur vergebens. Also entschloss sie sich, lieber gelassen zu sein und sich zu helfen, so gut sie könnte. 18. Kapitel. Nachdem der Punkt diesen Abend genehmigt oder vielmehr entschieden worden war, dass meine Mutter ihre Wochen mit mir auf dem Lande halten sollte, so nahm sie danach ihre Maßregeln. Zu dem Ende, als sie 3 Tage oder so ungefähr gesegneten Leibes gewesen, fing sie an, die Augen auf die Wehmutter zu werfen, deren sie mich so oft haben erwähnen gehört. Und ehe die Woche noch völlig um war, da doch der berühmte Dr. Manningham einmal nicht zu haben war, hatte sie in ihrem Gemüte schon einen endlichen Entschluss gefasst. Ungeachtet ein eigentlicher Geburtshelfer uns nichts weiter als 8 Meilen von der Hand wohnte, der noch über dem einen ziemlich dicken Oktavband ausdrücklich über die Hebammenkunst geschrieben und darin nicht nur die verschiedenen Versehen der Wehmütter gerügt, sondern auch noch manche sinnreiche Erfindung als eine Zugabe beigefügt hatte, wie man den Fötus bei schweren Lagen desto geschwinder holen könne, nebst einigen anderen Gefährlichkeiten, die uns drücken, wenn wir auf die Welt kommen. Diesem allen ungeachtet, sage ich, war meine Mutter unbeweglich entschlossen, ihr Leben und das meinige obendrein keiner lebendigen Seele anders anzuvertrauen als bloß dieser alten Frau. Und sowas mag ich leiden. Und können wir nicht genau das Ding haben, was wir wünschen? Ja, nicht mit dem nächstbesten zufrieden sein? Nein, das wäre entsetzlich kriechend. Es ist noch nicht länger her als eine Woche, gerade von heute angerechnet, da ich hier sitze und dieses Buch zur Erbauung der Welt schreibe, welches ist der 9. März 1759, das meine liebe, teure Jenny, da sie um einen seidenen Stoff, die Elle zu 3 Reichstaler handelte, und bemerkte, dass ich ein wenig ernsthaft aussah, dem Seidenkrämer sagte, es täte ihr leid, dass sie ihn umsonst herbei bemüht hätte und gleich darauf hinging und von einem ellebreiten Stück die Elle zum halben Gulden kaufte. Es sind bloß 2 Beispiele von einer und eben derselben Größe der Seele. Nur mit dem Unterschiede, der bei meiner Mutter Fall die Ehre ein wenig verminderte, dass sie ihren Heldenmut nicht zu einem so heftigen und hohen Grade des Wagens treiben konnte, als eine andere in ihren Umstehenden wohl gewünscht hätte, weil die Hebamme wirklich eine Geschicklichkeit hatte, die es verdienten, dass man sich ihrer anvertraute, so viel wenigstens, als sie eine glückliche Ausübung ihres Gewerbes geben konnte, indem sie während ihrer fast 20-jährigen Wehmutterschaft im Kirchspiel jedes Mutterkind ohne irgendeinen Fehl oder Zufall, den man gerechterweise ihr zur Last legen könnte, zur Welt geholt hatte. Diese Umstände, ob sie gleich ihr Gewicht hatten, konnten dennoch die kleinen Skrupel und Zweifel nicht heben, welche meinem Vater in Ansehung seiner Wahl im Gemüte schwebten, nicht zu gedenken, dass die Menschlichkeit und Billigkeit natürlicherweise arbeiteten oder die Besorgtheit der väterlichen und ehelichen Liebe, welche ihn alle antrieben, dem Zufalle so wenig als in einem solchen Falle möglich zu überlassen. So hatte er noch besondere Ursachen zu wünschen, dass diesmal alles gut gehen möchte. Das waren die unendlichen Verdrießlichkeiten, denen er ausgesetzt wäre, wenn Mutter oder Kind während ihren Wochen auf Shandy Hill etwas Übles zustoßen sollte. Er wusste, die Welt urteile nach dem Ausgange und würde seinen Kummer bei einem solchen Unglück häufen, indem sie alle Schuld allein auf ihn wälzte. Ach, lieber Gott, ja, hätte Madame Shandy, die liebe, brave Frau, hätte sie nur ihren Wunsch erhalten können, in der Stadt ihre Wochen zu halten und dann wiederzukommen. Sie soll bloß auf ihren Knien drum gebeten haben, ja, und wenn man denn auch noch so viel mit einer Frau bekommen hat, als Herr Shandy mit ihr, da ist doch nicht alle Welt. Er hätte es wohl tun können. So lebte die Mutter mitsamt ihrem Püppchen wohl noch bis auf diese Stunde. Mein Vater wusste, dass ich auf ein so christliches Zetergeschrei nicht antworten ließe. Und doch war es auch nicht bloß, um sich vor bösen Nachrichten sicherzustellen, auch nicht völlig aus Fürsorge für seinen Erben und seine Ehefrau, dass er über diesen Punkt so äußerst verlegen war. Mein Vater betrachtete alle Sachen von gar mancherlei Seiten und nach seiner Meinung lag ihm auch noch ob, das gemeine Beste sehr reiflich in Bedenken zu nehmen, wegen der Besorgnis, worin er stand, dass ein unglückseliges Beispiel zu sehr schlimmen Missbräuchen Anlass geben könnte. Es war ihm gut bekannt, dass alle politischen Schriftsteller über diese Materie vom Anfange der Regierung der Königin Elisabeth bis auf seine Zeiten darüber einstimmig geklagt hätten, dass der Strom von Menschen und Gelde nach der Hauptstadt wegen eines oder des anderen nichtigen Gewerbes so heftig würde, dass unserer bürgerlichen Verfassung Gefahr drohte. Doch, im Vorbeigehen gesagt, ein Strom war nicht das Bild, so ihm völlige Genüge tat. Eine Seuche war hier seine Lieblingsmetapher und die bildete er dadurch zu einer vollkommenen Allegorie, dass er behauptete, es verhielte sich ganz genau ebenso mit dem Staatskörper als mit dem Natürlichen, worin Blut und Lebensgeister schneller nach dem Haupte getrieben würden, als sie wieder abfließen könnten. Es müsse ein Stocken der Zirkulation erfolgen, welches in beiden Fällen tödlich wäre. Es habe wenig Gefahr, pflegt er zu sagen, dass wir durch französische Politik oder französische Invasionen unsere Freiheit verlören. Auch besorgte er eben keine Schwindsucht von der Masse verderbter Materie und den faulen Säften in unserer Konstitution, welche, wie er hoffte, nicht so schlimm sei, als man sich einbildete. Aber davor wäre ihm wirklich bange, dass wir einmal bei einem gewaltsamen Rucke plötzlich an der Staatsapoplexie dahin führen. Und dann, sagte er, erbarm sich Gott, unser aller. Mein Vater konnte es niemals übers Herz bringen, die Geschichte dieser Seuche zu geben, ohne das Remedium mit auszuteilen. Wäre ich ein unumschränkter Herrscher, sagte er, wobei er aus seinem Lehnstuhl aufstand und mit beiden Händen die Beinkleider aufrückte. Ich setzte an alle Wege vor meiner Hauptstadt tüchtige Richter, die sollten untersuchen, was ein jeder Narr, der hinein wollte, für Geschäfte hätte. Und wenn sie es nach einem unparteiischen Verhöre fände, dass sie nicht wichtig genug wären, deswegen seinen eigenen Herd zu verlassen und mit Sack und Pack, Weib und Kindern, Jungs vom Fluge und so weiter in und um den Wagen nach der Stadt zu kommen, so sollten sie alle wieder zurückgeschickt werden wie die Landstreicher ihresgleichen von einem Dorfschulzen zum anderen bis an den Ort ihrer ordentlichen Wohnung. Auf diese Weise wollte ich schon dahin sehen, dass meine Hauptstadt nicht unter ihrer eigenen Last einzustürzen drohe, dass der Kopf nicht länger zu groß für den Körper sei, dass die äußersten Teile, die jetzt dürre und eingeschrumpft sind, wieder ihr gehöriges Teil Nahrung erhalten und dadurch wieder zu ihrer natürlichen Stärke und Schönheit gelangen. Ich wollte mit Nachdruck dafür sorgen, dass die Wiesen und Felder, in meinem Gebiete lachen und singen sollten, dass gesellige Freude und Gastfreiheit von neuem aufleben sollten und dass dadurch der niedere Adel meines Reiches so viel Einfluss und Ansehen wieder gewänne, als nötig ist, dasjenige zu ersetzen, was ihm, wie ich merke, mein hoher Adel jetzt abnimmt. Warum findet man, fragte er mit einiger Heftigkeit, wobei er im Zimmer auf und nieder ging, in so mancher reizenden Provinz von Frankreich so wenig Paläste und Landsitze? Woher kommt's, dass die wenig übrig gebliebenen Chateaus so verfallen, so wüst und leer und in so erbärmlichem Zustande sind? Daher, sagt er, weil in dem Reiche niemand am besten des Landes Anteil hat, das wenige, es bestehe, worin es wolle, dass jedermann allenthalben daran nimmt, besteht alles im Hofe und in den Blicken des großen Monarchen, von dessen Sonnenschein in den Mienen oder Wolken, die solche überziehen, jeder Franzmann lebt oder stirbt. Eine andere Staatsursache, welche mein Vater so stark antrieb, gegen den mindesten bösen Zufall bei meiner Mutter Kindbett auf dem Lande auf seiner Hut zu sein, war, dass irgendein solches Beispiel den Weibern der kleinen Landadligen von seinem oder von höherem Range unfehlbar ein Übergewicht an Macht verleihen würde, von der sie ohnehin schon zu viel besaßen, welches, nebst den vielen anderen erschlichenen Rechten, welche diese Partei stündlich einzuführen bemüht ist, am Ende dem monarchischen System des Häuslingenregiments nachteilig werden könnte, das Gott bei der ersten Schöpfung der Dinge eingeführt hat. In diesem Punkte war er mit Sir Robert Filmer völlig einerlei Meinung, dass die Pläne und Verfassungen der größten morgenländischen Monarchien ursprünglich von dem vortrefflichen Muster und Vorbilde dieser häuslichen und väterlichen Gewalt abgestohlen wären. Diese Gewalt, sagte er, wäre seit einem Jahrhundert und länger schon nach und nach in eine vermischte Regierungsform ausgeartet, deren Einrichtung zwar in großen gesellschaftlichen Verbindungen sehr wünschenswürdig, in kleineren aber zu vielen Unruhen Anlass gäbe und, so viel er wahrgenommen, selten etwas anderes als Verdruss und Unordnung hervorgebracht habe. Wegen aller dieser Ursachen, besondere und allgemeine zusammengenommen, war mein Vater dafür, dass ja der Akkuscheur genommen werden müsste. Meine Mutter aber ja nicht. Mein Vater ersuchte und bat, sie möchte in dieser Sache nur einmal von ihrem Recht nachgeben und ihm erlauben, für sie zu wählen. Meine Mutter hingegen bestand hierin, auf ihrem Privilegium allein wählen zu dürfen und keine sterblichen Hilfe zu gebrauchen als der alten Frau. Was sollte mein Vater tun? Er wusste kaum mehr, wie er es angreifen sollte, sprach mit ihr darüber in jeder Gemütsverfassung, stellte seine Gründe in jedes mögliche Licht, ließ sich mit ihr über die Sache ein als Christ, als Heide, als Eheherr, als Vater, als Patriot, als Mensch. Meine Mutter beantwortete alles bloß als Frauenzimmer, welches sie nun freilich schwer ablegen konnte. Denn da sie es hinter so vielerlei Charakteren nicht aufnehmen und ausfechten konnte, so war es keine gleiche Wette. Es war 7-1. Was konnte meine Mutter tun? Sie hatte den Vorteil, sonst hätte sie gewiss der Gewalt weichen müssen, einer kleinen Verstärkung in Form einer im Grunde persönlichen Kränkung, welche sie unterstützte und fähig machte, die Sache gegen meinen Vater mit so gleichen Vorteil durchzudisputieren, dass sie beide das Tedeum anstimmten. Mit einem Wort, meine Mutter sollte die alte Frau behalten und der Akkuscheur sollte die Freiheit haben, mit meinem Vater und meinem Onkel Tobi Shandy im Hinterzimmer eine Flasche Wein zu trinken, wofür er 5 Guineen bekommen sollte. Ehe ich dieses Kapitel beende, bitte ich um Erlaubnis, dem Herzen meiner schönen Leserin eine Warnung zu geben. Es ist diese, wegen ein paar Worten, die mir darin unbehutsamerweise entfahren sind, es nicht für völlig ausgemacht zu halten, dass ich ein verheirateter Mann sei. Ich bekenne es, die zärtliche Benennung, meine liebe, teure Jenny, nebst anderen hin und wieder verstreuten Zügen von Ehestandskenntnis, könnten den unparteilichen Richter von der Welt ziemlich natürlicherweise verleiten, ein solches Urteil wider mich zu sprechen. Alles, worum ich in dieser Sache bitte, Madame, ist strenge Gerechtigkeit und dass Sie mir solche ebenso gut widerfahren lassen mögen, als sich selbst, nicht zu voreilig zu sprechen oder solch eine Meinung von mir zu fassen, bis bessere Beweise als bis jetzt, wie ich ganz gewiss bin, gegen mich beigebracht werden können. Nicht, als ob ich so eitel oder so unbillig sein könnte, Madame, zu verlangen. Sie möchten deswegen glauben, meine liebe, teure Jenny sei meine außereheliche Mätresse. Nein, das hieße meinem Charakter auf der anderen Seite zu viel geschmeichelt und ihm einen Anstrich von Freiheit zu geben, worauf er vielleicht nicht das geringste Recht hat. Alles, was ich zu erweisen denke, ist die hell und klare Unmöglichkeit, dass einige Bände hindurch weder Sie noch der durchdringendste Witz auf dem Erdboden herauskommen soll, wie diese Sache eigentlich zusammenhängt. Es ist nicht unmöglich, dass meine liebe, teure Jenny, so zärtlich die Benennung ist, mein Kind sei. Überlegen Sie, ich ward geboren im Jahre 18, auch wäre nichts Unnatürliches oder Ausschweifendes, in der Voraussetzung, dass meine liebe Jenny meine Freundin wäre. Freundin? Meine Freundin! Sicherlich, Madame. Es kann eine Freundschaft unter Personen beiderlei Geschlechts bestehen und unterhalten werden ohne früher, Jenny, ohne irgendetwas anderes, Madame, als die zärtlich wonnevolle Empfindung, welche sich immer in solche Freundschaften mischt, wo die Freunde zweierlei Geschlechts sind. Studieren Sie doch, ich bitte, die sittlichen und empfindsamen Stellen in den besten französischen Romanen. Sie werden wirklich erstaunen, Madame, zu sehen, mit was für einer Mannigfaltigkeit von züchtigen Ausdrücken diese wonnevolle Empfindung, wovon ich die Ehre habe zu reden, ausgeschmückt ist.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Werner Fink las die dritte Folge aus dem Roman Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy von Lawrence Stern in der deutschen Übersetzung von Johann Joachim Bode aus dem Jahr 1774. NDR Kultur möchte sein Abendprogramm im neuen Jahr donnerstags und freitags verlässlicher gestalten. An beiden Wochentagen übertragen wir regelmäßig Konzerte. Diese Live-Ereignisse dauern oft länger als 2 Stunden. Deshalb beginnt die Lesereihe am Abend vorgelesen ab Januar donnerstags und freitags immer um 22.30 Uhr und damit eine halbe Stunde später als gewohnt. Montags bis mittwochs startet am Abend vorgelesen, wie bisher, um 22.05 Uhr. Unsere Lesereihe finden Sie auch online auf ndr.de/kultur.
NDR Kultur. Play Jazz.
Einen sicheren Ort, einen offenen Raum wollte er mit seinem neuen Album erschaffen, sagt Ambrose Akin-Mousery, der amerikanische Trompeter. Owl Song, der Eulengesang, ist unser Album der Woche in Play Jazz auf NDR Kultur. Die perfekte Musik, um zu sich zu kommen und in den weiten Horizont zu blicken zu Beginn des Jahres.